Ja, guten Morgen. Jetzt ist gerade mal eine Woche her. Wie habt ihr das denn verdaut letzten Sonntag? Die meisten nicken und lachen, also gut. Wir haben uns letzten Sonntag mit dem Thema beschäftigt: Unglaube, wenn Gott an seine Grenzen kommt. Und da machen wir heute noch weiter. Und bei alledem, da möchte ich für mich, aber auch für uns alle, für uns als Gemeinde, dass wir so sind wie die Juden in Berea. Da heißt es nämlich in Apostelgeschichte 17, Vers 11: Diese aber waren freundlicher als die in Thessalonich. Sie nahmen das Wort bereitwillig auf und forschten täglich in der Schrift, ob sich's so verhielt. Und es ist der Anspruch, den ich an mich habe, aber auch an jeden von uns, dass wir forschen in der Schrift, um zu sehen, ob sich's so verhält. Täglich in der Schrift forschen. Letzten Sonntag haben wir uns ja schon beschäftigt mit Gefahren von Unglauben. Da war zum einen, was es heißt, wenn du Jesus ablehnst, dass dich das ewige Leben kostet. Oder der Mangel an Erkenntnis, wenn du nicht weißt, dass du eine Verheißung von Gott hast, dann kannst du dafür nicht glauben. Oder auch falsche Erkenntnis. Wo glauben wir? Lügen über uns selbst, über andere oder auch über Gott, was dazu führt, dass wir Dinge entweder nicht glauben können oder falsch glauben. Und dann gibt es da auch noch eine fleischliche Gesinnung. Das ist, wenn wir unseren fünf Sinnen mehr vertrauen wie dem, was Gottes Wort sagt. Schlussendlich führt alles dazu, dass Unglaube Gottes Möglichkeiten begrenzt. Und selbst Jesus hat das erfahren müssen. Jesus wird durch Unglaube gehindert, in seiner Vaterstadt in Nazareth wirklich im vollen Maß zu wirken. Und das lesen wir in Markus 6. Die Verse 5 und 6. Und er konnte dort keine Wunderwerke tun, außer dass er wenigen Schwachen die Hände auflegte und sie heilte. Und er wunderte sich über ihren Unglauben und er zog durch die Dörfer ringsum und lehrte. Wenn wir durch die Evangelien schauen, da gibt es nur zwei Dinge, über die sich Jesus gewundert hat. Und zwar so, dass er wirklich erstaunt war. Das ist Unglaube und Glaube. Der Unglaube von Israel und der Glaube eines Fremden, des römischen Hauptmanns von Kapernaum. Das war ein Fremder, das war kein Israelit. Und dieser Hauptmann, der hatte einen Knecht und der war krank. Und die Leute im Ort haben dann vermittelt, dass Jesus zu ihm nach Hause kommen soll, ihm die Hände auflege, ihn heilen. Aber was sagt der römische Hauptmann? Ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach kommst, sondern sprich nur ein Wort und mein Knecht wird geheilt. Und das lesen wir in Matthäus 8, Vers 10. Als aber Jesus es hörte, wunderte er sich und sprach zu denen, die nachfolgten: Wahrlich, ich sage euch, bei keinem in Israel habe ich so großen Glauben gefunden. Wenn wir also Gott beeindrucken wollen, geht das nur durch eine einzige Sache: durch Glauben. Denn was heißt? Denn ohne Glauben ist es unmöglich, ihm zu gefallen. Und ich glaube, jeder von uns ist angetreten, dass wir Gott gefallen wollen. In Matthäus 23, Vers 37, da lesen wir, wie Jesus über Jerusalem spricht. Jerusalem, Jerusalem, die da tötet die Propheten und steinigt, die zu ihr gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel, und ihr habt nicht gewollt. Gott hat sein Volk gerufen, in die Ruhe einzutreten. Aber der Wille Gottes ist nicht automatisch. Jeder hat da drin eine Entscheidung. So ist Glaube auch nicht automatisch. Glaube ist eine Entscheidung. Jesus zeigt sich seinen Jüngern nach seiner Auferstehung. Dazu lesen wir Johannes 20, die Verse 24 bis 29. Da kommt mein Namensgeber drin vor. Thomas aber, einer von den Zwölfen, genannt Zwilling, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ich nicht in seinen Händen das Mal der Nägel sehe und meine Finger in das Mal der Nägel lege und lege meine Hand in seine Seite, so werde ich nicht glauben. Vers 26. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger wieder drinnen und Thomas bei ihnen. Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und trat in die Mitte und sprach: Friede euch. Da spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände, und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite, und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Jesus spricht zu ihm: Weil du mich gesehen hast, hast du geglaubt. Glückselig sind, die nicht gesehen und doch geglaubt haben. Es ist eine Entscheidung, zu glauben oder nicht zu glauben. Aber wir lernen auch: Dein Glaube ist so viel wertvoller, wenn du nicht gesehen hast und doch glaubst. Und der Thomas, der hat noch die Kurve bekommen. Doch wie oft stehen wir in der Gefahr zu sagen: Ich will nicht glauben. Das sagen wir vielleicht nicht so direkt, aber es sind doch die Worte in unserem Mund. Und Unglaube, das kommt zu uns als Gedanke. In Matthäus Kapitel 6, Vers 31, da sagt Jesus: So seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt: Was sollen wir essen? Oder was sollen wir trinken? Oder was sollen wir anziehen? Indem ihr sagt. Das heißt, wir werden besorgt, wenn wir sagen. Ein Gedanke wird zu unserer Angelegenheit, wenn wir ihn aussprechen. Und da stellt sich natürlich die Frage: Mit was füttern wir uns? Wie viele Medien füllen unseren Kopf, unseren Gedanken? Und wie viele sprechen wir davon aus? Sprüche 18, Vers 21 lehrt uns: Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge, und wer sie liebt, wird ihre Frucht essen. Das bedeutet, unser Leben folgt der Straße, die wir mit unserer Zunge vor uns auslegen. Das meinen die Worte, nicht die Steine, ja? Und Paulus ist es auch ganz wichtig. Hebräer 3, Vers 12. Seht zu, Brüder, dass nicht etwa in jemanden von euch ein böses Herz des Unglaubens sei, im Abfall vom lebendigen Gott. Also der Autor des Hebräerbriefs, wir gehen davon aus, dass es Paulus ist, wird uns jetzt nicht explizit gesagt, aber er richtet die Botschaft an Gläubige. Er sagt, Brüder, damit sind Gläubige gemeint, damit sind wir gemeint. Und er warnt sie und damit auch uns, indem er sagt, seht zu, passt auf, seid gewarnt, habt Acht. Da gibt es also eine Gefahr für uns. Und das ist die Gefahr von Unglaube, die sich in einem Herz des Unglaubens manifestiert. Und er sagt sogar, ein böses Herz. Und was ist das dann? Das ist dann undankbar und Gott gegenüber auch respektlos. So, worum geht es denn da jetzt? Da lesen wir mal den Kontext, das ist ein bisschen längerer Abschnitt, das ist Hebräer 3, 7 bis 19. Deshalb, wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht, wie in der Erbitterung an dem Tag der Versuchung in der Wüste, wo eure Väter mich versuchten, indem sie mich auf die Probe stellten, und sie sahen meine Werke 40 Jahre. Deshalb zürnte ich diesem Geschlecht und sprach, alle Zeit gehen sie in die Irre mit dem Herzen. Sie aber haben meine Wege nicht erkannt. So schwor ich in meinem Zorn, sie sollen nimmermehr in meine Ruhe eingehen. Seht zu, Brüder, dass nicht etwa in jemandem von euch ein böses Herz des Unglaubens sei, im Abfall vom lebendigen Gott, sondern ermuntert einander jeden Tag, solange es heute heißt, damit niemand von euch verhärtet werde durch Betrug der Sünde. Denn wir sind Teilhaber des Christus geworden, wenn wir die anfängliche Zuversicht bis zum Ende standhaft festhalten. Wenn gesagt wird, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht, wie in der Erbitterung. Welche haben denn gehört und sich aufgelehnt? Waren es denn nicht alle, die durch Mose von Ägypten ausgezogen waren? Welchen aber zürnte er 40 Jahre, nicht denen, welche gesündigt hatten, deren Leiber in der Wüste fielen? Welchen aber schwor er, dass sie nicht in seine Ruhe eingehen sollten, wenn nicht denen, die ungehorsam gewesen waren? Und wir sehen, dass sie wegen des Unglaubens nicht hineingehen konnten. Israel hat für Unglaube teuer bezahlt. Und das sehen wir mannigfältig in der ganzen Historie, in der ganzen Geschichte von Israel. Aber wichtig ist es hier auch zu verstehen, wir sprechen nicht von Unreife. Wir liefern so manches ab in Unreife, weil wir es entweder nicht besser wissen oder irgendwo in der Kurve sind. Aber da ist es gut zu wissen, Gott ist langmütig, geduldig, freundlich, barmherzig. Er will ja, dass wir Christus ähnlicher werden. So wie es in Epheser 4, 13 heißt. Bis wir alle hingelangen zur Erkenntnis des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes zur vollen Mannesreife, zum Vollmaß des Wuchses der Fülle Christi. Was hat sich denn nun bei Israel ereignet? Israel war 430 Jahre in Ägypten. Und da ist es wichtig zu verstehen, Israel war ja nicht ab dem ersten Tag, die kommen durch die Tür und dann waren sie Sklaven. Das war ja nicht so. Sondern Josef hat ja, nachdem Israel nach Ägypten gekommen ist, noch 62 Jahre gelebt. Und das kommt daher, Josef war, als er der Verwalter geworden ist, 30 Jahre alt. Dann kamen 7 fette Jahre, war 37. Und im 38. Jahr war die Hungersnot. Und in diesem Jahr ist Jakob mit dem ganzen Gefolge nach Ägypten gekommen. Und Josef ist 110 Jahre alt geworden. Damit ergeben sich die 62 Jahre. Und erst da danach, als nachdem Josef gestorben war, kam ein neuer Pharao, der dann nicht mehr um das, was Josef alles getan hat für Ägypten, wusste. Das heißt, Wissen ist abgeflossen. Das war ja auch nicht von heute auf morgen. Und deshalb sage ich jetzt einfach mal, 360 Jahre, das ist jetzt meine Annahme, war Israel wirklich als Sklaven in Ägypten. Das sind schon einige Generationen. Und da waren dann in Israel die Leute, die kannten nichts mehr anderes. Die wussten nur, okay, wir sind Sklaven der Ägypter. Das war von einer Generation zur nächsten. Und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, als Israel aus Ägypten ausgezogen ist. Und da sind sie beim Auszug dann am Roten Meer angekommen. Und wenn man das so normal betrachtet, dann ist es strategisch natürlich sehr ungünstig. Du hast hinter dir die Armee der Ägypter und vor dir hast du die Wassermassen. So, was machst du jetzt? Also scheinbar eine Situation ohne Ausweg. Und da lesen wir mal 2. Mose 14, Vers 11 bis 13. Und sie sagten zu Mose, hast du uns etwa deshalb weggeführt, damit wir in der Wüste sterben, weil es in Ägypten keine Gräber gab? Warum hast du uns das angetan, dass du uns aus Ägypten herausgeführt hast? Ist dies nicht das Wort, das wir schon in Ägypten zu dir geredet haben? Lass ab von uns, wir wollen den Ägyptern dienen. Es wäre nämlich besser für uns, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben. Mose aber antwortet dem Volk, fürchtet euch nicht. Steht und seht die Rettung des Herrn, die er euch heute bringen wird. Denn die Ägypter, die ihr heute seht, die werdet ihr weiterhin in Ewigkeit nicht mehr sehen. Das war der erste Fall, wo sich Israel für Unglaube entschieden hat. Wenn wir mal ein bisschen die Zeit nochmal zurückspulen. Israel hat in Ägypten das Wirken Gottes erlebt. Die haben die 10 Plagen miterlebt. Wasser wird zu Blut, Mengen an Frösche, Mücken, Stechfliegen, Viehpest, Geschwüre auf den Menschen und Tieren, Hagel, Heuschrecken und Finsternis und sogar den Tod der Erstgeburt. Zeichen und Wunder haben die erlebt. Und bei all dem blieb Israel verschont. Und noch erstaunlicher, es gab beim Auszug aus Ägypten keine Schwachen, keine Kranken. Das lesen wir in Psalm 105, Vers 37. Dann führte er sie heraus mit Silber und Gold. Da haben sie die Ägypter sogar noch ausgeplündert. und kein Strauchelnder war unter seinen Stämmen. Das Passahmahl hat schon bei seiner Einsetzung, als sie zum ersten Mal das Passahmahl gefeiert haben, Heilung für alle, für ganz Israel erwirkt. Und jetzt, beim Auszug, war die Wolkensäule und die Feuersäule da, die sichtbare Gegenwart Gottes. Und dennoch war Israel in Furcht über dem, was sie sahen. Und Gott gibt ihnen das nächste Wunder zu all dem, was sie schon gesehen haben. Wie sich das Rote Meer teilt und sie hindurchziehen und die Fluten das Heer der Ägypter auslöschen. Und es war da, zur damaligen Zeit war die ägyptische Armee in der damals bekannten Welt die mächtigste Armee. Das muss man heute gleichsetzen mit, die hatten Panzerraketen, alles, was man sich vorstellen kann. Und doch sind sie in der Flut umgekommen. Und in 2. Mose 14, 11, da heißt es ja, keine Gräber in Ägypten. Israel sagt, hey, gibt es in Ägypten keine Gräber, dass wir jetzt hier in der Wüste sterben sollen? Aber was sagen sie denn eigentlich? Die wollen gar nicht sterben. Die wollen weder in Ägypten sterben noch in der Wüste. Aber der Teufel bringt sie dazu, was zu sagen, was die gar nicht wollen. Und wie ist das denn mit uns? Wo haben wir Zeichen Gottes erlebt, Wunder Gottes erlebt? Aber jetzt kommen auf unserem Weg die ersten Schwierigkeiten. 2. Mose 16, Vers 3. Und die Söhne Israels sagten zu ihnen, wären wir doch durch die Hand des Herrn in Ägypten gestorben. Am besten, hey Gott, bring uns um. Ja, also wir nicht, sondern du machst das. In Ägyptenland gestorben, als wir bei den Fleischtöpfen saßen, als wir Brot aßen bis zur Sättigung. Denn ihr habt uns in die Wüste, ihr habt uns in diese Wüste herausgeführt, um diese ganze Versammlung an Hunger sterben zu lassen. Nicht überall, wo sich Menschen auf Gott beziehen, ist das auch Gott die Ehre geben. Wenn sie sich jetzt hier, Gott, hier, am besten bringst du uns um, ja. Und was ist es? Israel beschwert sich, dann beschuldigen sie Gott und sie jammern. Und das ist Murren. Und der Höhepunkt erleben wir dann bei dem Bericht von den Kundschaftern. Wir müssen uns das mal vorstellen, aus einer Versammlung von Millionen, vielleicht mehrere Millionen Menschen, gibt es nur zwei, die in das verheißene Land gekommen sind, Josua und Kaleb. Alle anderen sind entweder in der Wüste umgekommen oder gestorben, einschließlich Mose und Aaron. 4. Mose 13, Vers 30 bis 33. Und Kaleb beschwichtigte das Volk, das gegenüber Mose murrte. Murren? Mhm. Und sagte, lasst uns nur hinaufziehen und es in Besitz nehmen, denn wir werden es gewiss bezwingen. Da geht es um die Einnahme des verheißenen Landes. Aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, sagten, wir können nicht gegen das Volk hinaufziehen, denn es ist stärker als wir. Und sie brachten unter den Söhnen Israel ein böses Gerücht über das Land auf, das sie ausgekundschaftet hatten und sagten, das Land, das wir durchzogen haben, um es zu erkunden, ist ein Land, das seine Bewohner frisst und alles Volk, das wir darin gesehen haben, sind Leute von hohem Wuchs. Auch haben wir dort die Riesen gesehen, die Söhne Enaks von den Riesen. Und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken. Und sie, und so waren wir auch in ihren Augen. Es ist eine Entscheidung zu glauben. Wenn wir murren, dann verharren wir da, wo wir sind. Wenn du im finsteren Tal bist und wir gehen durch finstere Täler, Psalm 23 sagt, wenn wir durchs finstere Tal gehen, was ist das Wichtigste da drin? Nicht stehen bleiben. Und so ist es auch, wir in der Wüste verharren. Israel ist in der Wüste verharrt durch Murren und nicht in das verheißene Land gekommen. Und dieses verheißene Land, das war ein gutes Land. Die Perspektive, die Israel hatte, 5. Mose 6, Vers 10 und 11. Und es soll geschehen, wenn der Herr, dein Gott, dich in das Land bringt, das er deinen Vätern, Abraham, Isaak und Jakob, geschworen hat, dir zu geben, große und gute Städte, die du nicht gebaut hast, und Häuser voll von allem Guten, die du nicht gefüllt hast, und ausgehauene Zisternen, die du nicht gehauen hast, Weinberge und Olivenbäume, die du nicht gepflanzt hast. Und wenn du dann essen und satt werden wirst. Das heißt, das ist die Fülle, die steckt da drin in diesem Land. Und was ist das für eine tolle Perspektive für ein Volk, für Leute, die nichts anderes kannten als wir sind Sklaven, dass sie jetzt von Sklave zu Grundbesitzer Häuser besitzen, das Land genießen. Aber sie haben alles nie erfahren und empfangen. Sondern sie hatten ein hartes Leben draußen in der Wüste unter der sengenden Sonne. Die waren abhängig von einer Mahlzeit zur nächsten. Wenn Paulus darüber geschrieben hat, im Neuen Testament, im Hebräerbrief, das heißt, es geht auch uns an. Was ist denn heute unser verheißenes Land? Hier, wir haben ein Buch voll, tausende von Zusagen, Aussprüche Gottes. Das ist unser verheißenes Land. Das ist ein Leben in Freiheit, Heilung, Versorgung. Und da ist noch so viel mehr drin. Denn was sagt Jesus? Alles ist möglich, dem, der da glaubt. Was heißt denn alles? Alles heißt alles. So. Aber eine Sache kämpft da dagegen, um das auszulöschen. Das Unglaube. Lesen wir nochmal Hebräer 3, 12. Seht zu, Brüder, dass nicht etwa in jemandem von euch ein böses Herz des Unglaubens sei, im Abfall vom lebendigen Gott. Das haben wir ja schon letzten Sonntag gesehen. Die wenigsten Christen haben ein Glaubensproblem, sondern ein Unglaubensproblem. Und wenn du für was glaubst, dann macht sich auch Unglaube auf mit dem Versuch, das auszulöschen. Das ist so, wie du hast einen Wagen, da packst du was drauf, das möchtest du wegbewegen, jetzt spannst du da ein Pferd dran und dann kann es losgehen. Aber jetzt ist es so, du machst noch ein gleichsteiges Pferd, genau auf die andere Seite, zieht dagegen und schon haben wir Stillstand. Unglaube tritt an, die Frucht deines Glaubens zu verhindern. Und wohlgemerkt, es geht nicht um Unwissenheit, sondern um das bewusste Ablehnen von Erkenntnis, von Dingen, die du weißt, die in deinem Herzen aufgestiegen sind, die du aus dem Wort erkannt hast. Und du sagst, ich werde nicht glauben. Das ist wie mit unserem Gewissen. Wenn wir lang genug gegen unser Gewissen handeln, dann kommt der Punkt, wo du dein Gewissen nicht mehr wahrnimmst. Und so ist es auch mit unserem Herz. Wenn sich unser Herz verhärtet, dann wird die Stimme Gottes leiser und leiser. Und Israel hat sich bewusst dagegen entschieden, obwohl sie es besser wussten. Die Gegenwart Gottes, die Zeichen Gottes waren vor ihren Augen. Denn Gott hatte einen Plan, als er Israel nach Ägypten gebracht hat. Der hatte auch einen Plan, wie er sie da wieder rausbringt. Das hat Gott ja nicht überrascht. Er sagt, oh, jetzt muss ich aber mal gucken, wie man das wieder in den Griff kriegt. Und Israel hat vergessen, dass sie Sklaven in Ägypten waren. In Prediger 7, Vers 10, da lesen wir, sage nicht, wie kommt es, dass die früheren Tage besser waren als diese? Denn nicht aus Weisheit fragst du danach. Wie oft wird die Vergangenheit schön geredet? Haben wir bestimmt auch schon gemacht. Früher war alles besser. Ja, ist das wirklich so? Heute freuen wir uns, dass wir eine Toilette im Haus haben. Früher, da bist du über den Hof oder einen Wald. Früher, da hattest du keine Waschmaschine. Da bist du an Flüssen und hast Wäsche gewaschen. Und so gibt es so vieles, das wir vielleicht gar nicht so wahrnehmen. Ja? Aber es ist Zurückschauen. Zurück nach Ägypten. Da gab es die Fleischtöpfe. Und da ist dann plötzlich das gar nicht mehr so präsent. Da gab es nämlich auch, was weiß ich, ja, die täglichen Auspeitschungen. Ja, das war schon was, ne? Oder das Eigentum der Ägypter sein. Ja, da gibt es auch Schlimmeres, ne? Und die Fleischtöpfe, die Gott in Aussicht gestellt hat, die waren in Kanaan, dem verheißenen Land, nicht in Ägypten. Und das hat Israel dazu geführt, dass ihr Leben um Jahre, sogar Jahrzehnte verkürzt wurde, weil es so ein hartes Leben war. Und es war ein komplett anderes Leben. Aber wichtig ist es, da rauszuheben, es war nicht der Wille Gottes für Israel. Und so ist, dass wir Verheißungen nicht ergreifen durch Unglaube. Das ist nicht der Wille Gottes. Aber Israel hatte ihr Herz verhärtet. Lesen wir in 1. Korinther, Kapitel 10, Vers 9 bis 12. Lasst uns auch den Christus nicht versuchen, wie einige von ihnen ihn versuchten und von den Schlangen umgebracht wurden. Murrt auch nicht, wie einige von ihnen murrten und von dem Verderber umgebracht wurden. Alles dies aber widerfuhr jenen als Vorbild und ist geschrieben worden zur Ermahnung für uns, über die das Ende des Zeitalters gekommen ist. Daher, wer zu stehen meint, sehe zu, dass er nicht falle. Von all dem, was Israel widerfahren ist, sind wir aufgefordert zu lernen. Das sind Beispiele für uns. Wie oft springen wir da übers Alte Testament weg? Aber da gibt es auch so viel, wo Gott sagt, hey, das ganze Buch von vorne bis hinten ist für euch als Beispiel. Lernt davon, was Israel passiert ist. Und das ist dann natürlich wieder die Frage, sind wir im Wort, lesen wir das Wort und nehmen wir das Wort ernst, wenn das uns was sagt? Und schlussendlich bleibt die Frage, wo haben wir durch Unglaube unser Herz verhärtet? Und wenn wir das heute feststellen, da gibt es irgendwelche Ecken, die Antwort drauf ist einfach. Kehr um. Kehr um. Gott macht es nicht schwer. Es ist einfach. Er sagt, kehr um. Und wenn das Wort uns in Sachen ermahnt, können wir uns freuen. Kehr um. Und Gott ist nicht aufgebracht. Gott ist langmütig, geduldig, freundlich. Der will, dass wir in die Fülle kommen. Der will, dass wir in unser verheißenes Land kommen. Und Gott hat einen guten Plan für jeden von uns und ein erwartetes Ende. Nicht einfach dahin dümpeln, sondern da gibt's was, wozu wir gesetzt sind und gerufen, das auszufüllen. Letztes Slide. Genau. Sagen wir einfach mal miteinander, ich entscheide mich zu glauben. Ich spreche meinen Glauben. Ich nehme ein das gute Land. Darum geht's. Wie gehabt, wenn du Jesus noch nicht kennst, heute sagt Jesus dir, komm und folge mir nach. Oder wenn du noch nicht wandelst in der Kraft des Heiligen Geistes, lass mit dir beten. Oder wenn du Heilung brauchst oder ein anderes Thema hast, lass mit dir beten. Geh nicht nach Hause, wie du gekommen bist. Oder wenn du hier siehst, ich habe irgendwo mein Herz verhärtet, lass mit dir beten. Geh nicht nach Hause, wie du gekommen bist. Amen.